This country is at war with Germany.
Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raffaela Höfner. In diesem Podcast geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg. Ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. Arbeit macht frei. Als die Rote Armee am 27. Januar 1945 Auschwitz erreicht, und unter den Lettern des Eingangstors hindurchgeht, bietet sich den Soldaten ein grauenhaftes Bild. Nur etwa 7000 Häftlinge in den drei Komplexen des größten deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers sind noch am Leben. Die meisten von ihnen Elendsgestalten, die zu krank oder zu schwach für den Marsch in die Lager im Westen sind. Fort von der näher rückenden Front. Fast 60.000 Häftlinge aus Auschwitz sind nur wenige Tage vor dem Eintreffen der Russen zu Fuß auf die Todesmärsche in die eisige Kälte des polnischen Winters geschickt worden. Das NS-Regime versucht in den letzten Kriegsmonaten fieberhaft, die Spuren seiner Taten zu verwischen. Experten schätzen, dass jeder vierte Häftling auf dem langen Marsch in den Westen stirbt. Sie erfrieren, verhungern oder werden erschossen, wenn sie nicht mehr mithalten können. Diejenigen, die auch diese Tortur überleben, werden in die Lager Mittelbau Dora, Buchenwald, Dachau und Flossenbürg gepfercht. Dort geht das Morden fast bis zum letzten Kriegstag weiter. Auschwitz steht seit jeher wie kein anderes Lager für die Verbrechen der Deutschen und wird als Todesfabrik Symbol für den Mord an den europäischen Juden. Und Auschwitz ist heute der zentrale Ort für die Trauer um die Opfer, sei es für staatliches Gedenken oder für individuelles, stilles Erinnern an die Verbrechen. In Folge 16 hatte Leon Weintraub bereits etwas über sein Leben in Auschwitz erzählt. In der letzten Folge konntest du einen Einblick in das Theresienstädter Familienlager bekommen. Hier schildert die Überlebende Dieter Kraus ihr Leben, den Lageralltag und ihre Begegnung mit dem Lagerarzt Mengele. Heute erfährst du etwas über die Geschichte des Lagers, den Aufbau sowie den Lageralltag in Auschwitz selbst. Hör jetzt rein, um etwas über das Symbol des Holocaust zu erfahren. 21. Dezember 1942. Auschwitz. Links 2, 3, rechts 2, 3, links 2, 3. Die Bulldogger brüllte den Takt mit scharlachrotem Gesicht. Rechts 2, 3, links 2, 3. Jakobs Schuhe rutschten immer wieder auf den blattgetretenen Schnee, der sich zu einer gefährlichen Eisbahn verwandelt hatte. Seine Muskeln schrien nach einer Pause, doch er biss die Zähne zusammen und riss die Beine abwechselnd nach oben. Links, rechts, links, rechts. Sie schmerzten von der Arbeit in der Mine. Nur nicht aufgeben, nur nicht langsamer werden. Das Ächzen der Männer drang an seine Ohren, doch er war zu geschwächt, um den Kopf auch nur einen Zentimeter zur Seite zu bewegen. Kniebeugen! Los, tiefer, ihr Judenschweine! Macht das nicht Spaß? Die Bulldogge patrouillierte durch die Reihen und verpasste jedem, der nicht tief genug ging, einen Schlag mit seinem Gummiknüppel. Jakobs dünne Oberschenkel gehorchten kaum noch. Mit aller geistiger Kraft zwang er sich in die Tiefe. Keiner wusste, was vor sich ging. Was war der Grund, dass sie heute noch zum Abendsport gezwungen wurden? War nicht bald Weihnachten? Das Fest der Liebe? Sollten die SS-Männer nicht voller Vorfreude sein? Stattdessen beobachteten sie einen Wachtrupp mit lachenden Fratzen. Die Füße der Männer malten und scharrten auf dem Boden. Jakob keuchte schwer. Mit einem Mal hallte das Trampeln von Stiefeln durch die Straßen und kündigte die Ankunft eines SS-Trupps an. Er wurde von einem Offizier mittleren Alters und knüppelhartem Gesicht angeführt. Sein Mund war schief wie ein abgebrochener Uhrzeiger. Eine Stahlbrille dominierte sein Gesicht. Die Bulldogge trabte auf den Trupp zu, und säuselte irgendwelche Worte, die Jakob nicht verstand. Der Anführer, von dem Jakob wusste, dass er Heinrich Josten hieß, schüttelte genervt den Kopf. »Aufstehen, ihr Saujuden! Ich will eure hässlichen Visagen sehen!« rief er den Häftlingen zu und trat an sie heran. »Bei einem von euch Dieben und Verbrechern wurde eine hübsche Sammlung Schmuck gefunden. Euer Capo hat sie mir heute Morgen ausgehändigt.« Jakob schluckte. »Ich erwarte, dass sich der Dieb jetzt in dieser Sekunde bei mir meldet. Sonst werdet ihr die ganze Nacht hier draußen stehen und die Sterne zählen.« herrschte Josten sie an. »Die ganze Nacht hier draußen in der bitteren Kälte? Sie würden erfrieren.« »Also?« Josten ging von einem Mann zum anderen. »Warst du es, Jude?« Der aufgeregte Häftling schüttelte den Kopf und fing sich einen Schlag mit der flachen Hand ein. Schweigen. Keinem der Männer kam ein Wort über die Lippen. Würde einer die Beherrschung verlieren und auf einen Unschuldigen zeigen? Wäre es nicht besser, einen der schwächeren Männer auszuliefern, sodass die anderen in die Baracke zurückfliehen konnten? Jakob rührte sich nicht. Gut, ihr Judensäue, ihr wollt es ja nicht anders. Josten machte auf dem Absatz kehrt und schritt in stramme Körperhaltung zurück zum Trupp. Heizt den Witzfiguren mal ordentlich ein. Jeder 20. Mann, hörte er einen anderen wiederholen. Jeder 20. Mann? Wofür? Die Häftlinge leckten sich nervös die blauen Lippen. Was passierte hier? Die Bulldogge erhielt einen Befehl und trabte los. Jakob schnappte entsetzt nach Luft. Ein schwerer Holztisch mit baumelnden Gurten wurde von 4 Insassen herangeschleppt. Jeder, der nur ein paar Tage hier in Auschwitz verbrachte, kannte den Bock. Jeder der Anwesenden hatte bereits zugesehen, wenn die Bank zum Einsatz kam. Der bloße Anblick versetzte Jakob in Angst und Schrecken. Jakob wurde sich der nackten Tatsache bewusst, dass es an einem Ort wie Auschwitz keine Wunder gab, als er in die eiskalten, blauen Augen des Hauptscharführers blickte. Dies war ein Auszug aus meinem Roman von Freiheit und Wundern. Jakob, eine der Hauptfiguren, ist Häftling in Auschwitz. Jeden Tag kämpft er dort ums Überleben. Strafen sind im Konzentrationslager an der Tagesordnung. Für die Richtigkeit und Authentizität der Schilderungen habe ich mit Überlebenden gesprochen, sowie Quellen über Abläufe und Strafmaße gelesen. Einer meiner Interviewgäste, nämlich Leon Weintraub, den ihr bereits aus Folge 16 kennt, hat die gefürchteten 25 Hiebe selbst durchstehen müssen. Ein Wunder, dass er überlebt hat. Das Konzentrationslager Auschwitz war der größte deutsche Komplex aus Gefangenenlagern zur Zeit des Nationalsozialismus. Der Lagerkomplex besteht aus 3 ausgebauten großen Konzentrationslagern und vielen Außenlagern. Auschwitz hat eine Doppelfunktion als Konzentrations- und Vernichtungslager. Es besteht aus dem Konzentrationslager Auschwitz I, also dem Stammlager, dem Vernichtungslager Birkenau, also Auschwitz II, und dem Konzentrationslager Monowitz und ca. 50 weiteren Außenlagern. Der Lagerkomplex befindet sich im vom Deutschen Reich annektierten Teil von Polen. Am 1. Februar 1940 erteilt der Reichsführer SS Heinrich Himmler dem Inspekteur der Konzentrationslager Richard Glücks die Weisung, im Altreich und in besetzten Ostgebieten geeignete Gebäudekomplexe, Gefängnisse und Lager auf deren Verwendungsmöglichkeiten als Konzentrationslager zu prüfen. Hier wurde bereits Auschwitz namentlich genannt. Nach genauer Prüfung durch Glücks und den späteren Lagerkommandanten Rudolf Höss kommt man zu dem Entschluss, dass der Ort zur Errichtung eines Lagers in Frage kommt. Die Lage stellt sich als optimal heraus. Auschwitz hat im 19. Jahrhundert zu Österreich-Ungarn gehört und verfügt bereits über eine gut ausgestattete Bahnlinie von Wien nach Krakau. Dieser Anschluss vereinfacht die geplante Deportation von Juden aus vielen Gebieten Europas nach Auschwitz. Die Umgebung mit den zahlreichen Flussläufen ist zu diesem Zeitpunkt recht dünn besiedelt und die Anlage ist somit vor neugierigen Blicken gut abgeschottet. Das Stammlager Auschwitz ist eine ehemalige polnische Kaserne, noch relativ neu gebaut und recht gut erhalten. Die ersten Insassen sind größtenteils polnische politische Häftlinge und werden im Juni 1940 dorthin gebracht, um Zwangsarbeit zu leisten. Massenvernichtungen finden zu diesem Zeitpunkt noch nicht statt. Im März 1941 sind bereits mehr als 10.000 Häftlinge registriert. Das Lager in Auschwitz ist für seine Härte bekannt. Insbesondere der Block 11, auch bekannt als Bunker, wo Häftlinge die grausamsten Bestrafungen erhalten. Davor befindet sich die Schwarze Mauer, wo häufig Exekutionen stattfinden. Die Inschrift »Arbeit macht frei«, die über dem Tor angebracht ist, stellt lediglich eine zynische Verspottung dar. Das Stammlager ist bald schon viel zu überlaufen und zu klein für die Massen an Häftlingen. So lässt Himmler im März 1941 einen zweiten Komplex neben dem Lager errichten, von den Häftlingen selbst. Der neue Komplex erhält den Namen Auschwitz II, Birkenau. Im Oktober 1941 beginnt der Bau des riesigen zweiten Lagers. Das Dorf Brzezinska, zu Deutsch Birkenau, wird nach Umsiedlung der Bevölkerung komplett abgerissen und durch Baracken ersetzt. Verwaltungstechnisch ist es dem Stammlager untergeordnet. Den Lagerbereich Auschwitz-Birkenau lässt die SS als Vernichtungslager errichten, mit dem Ziel der industrialisierten Vernichtung von Menschen. An diesem Ort werden über 1 Million Menschen ermordet, größtenteils Sinti und Roma aus ganz Europa. Das etwas abseits stehende Rote Haus wird am 20. März 1942 erstmals für Vergasungen benutzt. Das umgerüstete Weiße Haus wird ab Mitte 1942 als Gaskammer genutzt. Am Bau sind auch polnische Arbeiter beteiligt, die keinen Kontakt zu den Häftlingen unterhalten dürfen. Das Rote Haus ist bald schon zu klein für die Massenmorde. Ab dem ersten Halbjahr 1943 gehen 4 neu errichtete Krematorien in Betrieb, die im Untergeschoss die Gaskammern enthalten. Die einzelnen Bereiche des 1,7 Quadratkilometer umfassenden Vernichtungslagers werden Lagerblöcke A, B, C und so weiter genannt. Es gibt auf der rechten Seite, also vom Eingang aus gesehen, Holzbaracken für die Frauen und Kinder unter 14 Jahren. Dazu zählen zum Beispiel auch das Familienlager Theresienstadt, wo Dieter Graus gelebt hat, beziehungsweise das Frauenlager in Block B1. Auf der linken Seite befinden sich Ziegelbaracken für die Männer. Ab Sommer 1944 hatten ungarische Nationalsozialisten in Budapest die Macht übernommen, was von Eichmann zu verstärkten Deportationen ungarischer Juden genutzt wird. Besondere Verfolgung erleiden neben Juden auch die sogenannten Zigeuner. Die SS errichtet für Zigeuner im Konzentrationslager einen besonderen Block und nennt ihn Zigeunerlager Auschwitz. Hier ist auch Josef Mengele mit Experimenten an Menschen tätig. Insgesamt ist das Lager in Birkenau in 3 Bereiche eingeteilt, die von elektrischen Zäunen und Stacheldraht umgeben sind. Die Höchstbelegung von Birkenau liegt bei mehr als 100.000 Häftlingen. Im März 1942 wird das Lager Auschwitz III im nahegelegenen Monowitz, auch bekannt als Buna-Monowitz, erbaut. Das deutsche Unternehmen IG Farben errichtet dort eine Fabrik für synthetisches Gummi und nutzt dafür die Zwangsarbeit der Häftlinge. Auschwitz verwaltet des Weiteren 45 Arbeitslager, wo die Häftlinge zu Zwangsarbeit, meist für deutsche Unternehmen, gezwungen werden. Auschwitz-Birkenau unterteilt sich grob betrachtet in 8 verschiedene bauliche Bereiche. 3 Gefangenenlager, die von Süd nach Nord mit B1, 2 und 3 benannt werden und darin mit Kleinbuchstaben wie A, B, C etc. benannten Teillager, auch sogenannte Felder mit bis zu 40 Baracken, die durch Stacheldrahtverhaue getrennt sind. Umgangssprachlich werden sie nach der dort jeweils eingesperrten Gefangenenkategorie benannt. Jeweils bei deren Eingang befinden sich die Wachhäuser der SS-Mannschaften, die Blockführer, und bereits innerhalb der extra Umzäunung des Feldes die jeweilige Küchenbaracke. Das separate Frauenlager besteht im Bauabschnitt 1 von September 1942 bis 1945. Davor war dies ein Kriegsgefangenenlager für russische Soldaten. Dass in diesem Konzentrationslager dann gleichzeitig neben Männern Frauen gefangen waren, stellt eine Besonderheit unter den Konzentrationslagern der SS dar. Zwischen den Gefangenenlagern in den Abschnitten B1 und 2 wird erst 1944 die Zugrampe für die Deportationszüge errichtet. Sie hat nur eine Zufahrt von Osten her, durch das mit seinem aufgesetzten Wachturm markante Torhaus. Züge können vom Güterbahnhof Oswiecim her in den Lagerbereich einfahren. Dort fanden an der sogenannten alten Judenrampe von 1942 bis Mai 1944 diese Lektionen über Tod oder vorläufiges Weiterleben statt. An deren westlichen Enden werden die beiden ersten Gebäude mit kombinierten Gaskammern und Krematorien errichtet. Im NS-Sprachgebrauch heißen sie vermutlich aus Tarngründen nur Krematorium 2 und 3. Die zunächst als Gaskammern verwendeten Häuser, das Rote und das Weiße Haus, befinden sich westlich etwas abseits. Der Lagerbereich zur Weiterverwertung von Häftlingsgut, im Jargon Kanada genannt, schließt sich im Westen an den Lagerabschnitt B2 an. Daneben werden später in einem separaten Abschnitt die Krematorien 4 und 5 errichtet. An der Straße nach Oswiecim im Osten schließen sich die Kommandantur und das SS-Kasernengelände an. Es wird 1944 noch um ein Lazarett für die Waffen-SS erweitert. Das am 1. September 1944 eingeweihte SS-Lazarett wird jedoch durch einen alliierten Bombenangriff am 26. Dezember 1944 zerstört. Verschiedene Infrastrukturgebäude, wie zum Beispiel der Kartoffelbunker, Kläranlagen, das Wasserwerk, liegen außerhalb des Gefangenenlagerbereichs. Die Entwässerungsgräben laufen von den Latrinen der verschiedenen Felder aus in westlicher Richtung und dort am Lagerrand in Sammelgräben zu den Kläranlagen. Insgesamt ist das gesamte Lager umgeben von einer durch Hochspannung gesicherten mehrfachen Umzäunung mit über 30 in Sichtweite errichteten hölzernen Wachtürmen. Im Laufe der Zeit entstehen mehrere Schutzhaftlager. Diese Lagerbereiche werden im Lagerjargon wie folgt benannt. Es gibt das Männerlager, das Quarantänelager, das Frauenlager, den Häftlingskrankenbau, das Effektenlager, also Kanada, das Zigeunerlager, seit früher 43, das Theresienstädter Familienlager, seit Herbst 43 und das Lager Mexiko, das ist der Bauabschnitt 3, das Lager für ungarische Juden. Im KZ Auschwitz-Monowitz, erst Auschwitz 3 genannt, später Konzentrationslager Monowitz, müssen KZ-Häftlinge Zwangsarbeit unter lebenswidrigen Bedingungen verrichten. Das heißt Vernichtung durch Arbeit. Gefangene, die ihre Arbeitsfähigkeit verloren haben, werden sofort selektiert und weiter in das Vernichtungslager A2, also nach Birkenau, deportiert. Das Lager wird eine Besonderheit bei Konzentrationslagern auf Initiative und Kosten der IG Farben AG zusammen mit Fabrikationsstätten der Firma ab 41 im Ort Monowice, der auch über einen Bahnanschluss an der Bahnlinie Oswiecim-Krakau verfügt, errichtet und am 28. Oktober 1942 in Betrieb genommen. Auschwitz II Birkenau wird eines der Lager, die der Massenvernichtung der Juden dienen. Im Sommer 1941 gibt Himmler dem Auschwitzer Lagerkommandanten Rudolf Höss den Befehl, ein Zentrum für den Massenmord an Juden einzurichten. Im September 1941 werden dort die tödlichen Auswirkungen von Zyklon B, das normalerweise zur Schädlingsbekämpfung benutzt wird, erstmals getestet. Später werden in Birkenau 4 Gaskammern, die bis zu 6000 Menschen täglich töten können, erbaut. Die Gaskammern werden als Duschen getarnt, um den Häftlingen den Eindruck zu vermitteln, dass es sich um Desinfizierungsmaßnahmen handelt, die sie durchlaufen müssen, bevor sie ins Lager kommen. Ab Ende März 1942 kommen zahllose Transporte mit jüdischen Häftlingen aus den von den Nazis kontrollierten Ländern in Auschwitz an. Juden aus der Slowakei und Frankreich werden als erstes deportiert, gefolgt von den niederländischen Juden im Juli 1942 und ab August Juden aus Belgien und dem damaligen Jugoslawien. Zwischen Oktober 1942 und Oktober 1944 werden mehr als 46.000 Häftlinge aus Theresienstadt nach Auschwitz deportiert. Einige von ihnen werden vorübergehend im Theresienstädter Familienlager untergebracht. Im Laufe des Jahres 1943 werden Transporte aus ganz Deutschland und den von den Nazis kontrollierten Gebieten nach Auschwitz geschickt. Opfer der letzten großen Deportationswelle sind ungarische Juden, die zwischen Mai und Juli 1944 nach Auschwitz kommen. Auf Grundlage eines Befehls, der am 29. Januar von Himmler unterzeichnet worden war, werden auch etwa 20.000 Roma nach Auschwitz deportiert. Der Großteil von ihnen stirbt in den Gaskammern. Nach der Ankunft eines Transportes bei der Rampe in Birkenau findet der Selektionsprozess statt. SS-Offiziere entscheiden, wer zur Arbeit eingesetzt werden kann und wer direkt in die Gaskammern geschickt werden muss. Oft war es von Zufall oder Laune des SS-Offiziers abhängig, ob jemand sofort sterben würde oder auf sein Überleben hoffen konnte. Die Häftlinge, die man für Zwangsarbeit auswählte, wurden in eines der vielen Auschwitzer Arbeitslager oder in ein anderes KZ geschickt. Deren Ziel ist Vernichtung durch Arbeit. Die Häftlinge leisten auf verschiedene Weise Widerstand gegen ihre Terrorisierung im Lager. Widerstandsgruppen helfen Insassen bei der Beschaffung von Essen und Medizin, dokumentieren die Verbrechen der Nazis, unterstützen Sabotage und Fluchtversuche, versuchen politischen Häftlingen wichtige Positionen zu verschaffen und bereiten sich auf einen Aufstand vor. Insgesamt gelang etwa 667 Personen die Flucht aus Auschwitz. Davon wurden 270 jedoch in der Nähe des Lagers gefasst und sofort exekutiert. Der Alltag der Häftlinge. Das Leben in den Konzentrationslagern ist ein andauerndes Martyrium für den Gefangenen und endet oftmals mit dem Tod. Der Willkür der SS sind die Häftlinge vollkommen und schutzlos ausgeliefert. Der Tag beginnt in vielen Konzentrationslagern, je nach Jahreszeit zwischen 4 und 5 Uhr am Morgen, mit dem Wecken durch Trillerpfeifen. Dann haben die Häftlinge eine halbe Stunde Zeit, ihre Betten, das heißt Strohsäcke oder mit Stroh bedeckte Pritschen, nach militärischer Art herzurichten, sich zu waschen und Frühstück zu fassen. Allerdings steht für tausende Häftlinge oft nur ein Waschraum zur Verfügung, wenn überhaupt. In Birkenau etwa gab es in keinem der Wohnblocks sanitäre Einrichtungen. Das Frühstück besteht aus einem halben Liter ungesüßten Kaffeeersatz oder Tee. Oft handelt es sich nur um ein faulig riechendes, dunkles, blaubraunes Gebräu aus Kräutern, wie die überlebende Kitty Hart einst berichtete. Morgens etwas zu essen hat nur derjenige, wer von der kleinen Brotration des Vorabends noch etwas übrig behalten hatte. Oft sind die Lebensmittel zudem alt oder auch verdorben. Beim anschließenden Morgenappell gegen 6 Uhr müssen die Häftlinge in 10er-Reihen antreten und, nachdem die Anwesenheit aller Häftlinge festgestellt worden ist, im Gleichschritt und im Takt der Musik des Lagerorchesters zunächst durch das Lagertor zu ihren Arbeitseinsätzen marschieren. Fehlte einer der Häftlinge, so konnte das Appellstehen bei Regen, Eis, Kälte oder auch Hitze viele Stunden lang gehen. Etwa 11 Stunden lang mussten die Häftlinge danach schwerste Arbeiten, wie im Straßenbau, verrichten, oft ohne und nur mit primitivsten technischen Hilfsmitteln. Arbeit im Konzentrationslager bedeutete Terrorarbeit unter unmenschlichen Bedingungen. In Fabriken, Rüstungsbetrieben, in der Landwirtschaft oder beim Lagerbau selbst, der in der Regel bereits tausende Häftlinge das Leben kostete. Die ausgemerkelten Häftlinge mussten im Laufschritt Ziegelsteine schleppen, Straßen walzen oder ein Pferdegespann ziehen. Wer versuchte, sich auszuruhen, wurde entweder sofort totgeschlagen oder in eine Strafkompanie versetzt, was einem Todesurteil gleichkam. Infolge der Schwerstarbeit und der völlig ungenügenden Ernährung magerten die Häftlinge in kurzer Zeit so stark ab, dass ihre Körper nur noch aus Haut und Knochen bestanden. Oft wogen sie keine 30 Kilogramm mehr. Diese dem Tod geweihten, vollkommen entkräfteten Menschen wurden im Lager Muselmänner genannt. Nach der Rückkehr ins KZ diente der Abendappell offiziell dazu, die Häftlinge erneut zu zählen. Tatsächlich aber dauerten solche Appelle oft stundenlang, entweder weil jemand tatsächlich fehlte oder aber als Strafe für irgendwelche Verstöße gegen die Lagerordnung. weil zwei Häftlinge einmal fehlten, dauerte etwa der Abendappell am 14. Dezember 1938 in Buchenwald 19 Stunden bei minus 15 Grad. Dabei erfroren über 70 Häftlinge. Unzählige trugen bleibende Schäden hervor. Die Appelle wurden auch oft genutzt, um Prügel oder andere Terrorstrafen gegen die Häftlinge zu vollziehen, wobei zur Abschreckung das gesamte Lager anwesend sein musste. Die Strafen waren sadistisch und führten in vielen Fällen zum qualvollen Tod. Bei 25 Peitschenhieben etwa auf das nackte Gesäß wurde der Häftling zuweilen allein durch die Wucht der Schläge das Rückgrat gebrochen. Die Nieren wurden offengelegt oder die Hoden zerschlagen. Wer anschließend im Häftlingskrankenbau eine tödliche Phenolspritze ins Herz bekam, hatte aus Sicht der Mitgefangenen noch Glück gehabt. Viele starben langsam in stundenlangen Qualen in der Baracke oder wurden einfach auf dem Appellplatz liegen gelassen. Nach 21 Uhr durften die Baracken nicht mehr verlassen werden. Wer gegen diese Blocksperre verstieß, um beispielsweise eine Notdurft zu verrichten, musste damit rechnen, von den Wachen erschossen zu werden. Die Gefangenen schliefen auf dem Fußboden oder auf Strohsäcken. Später wurden 2- bis 3-stöckige Liegen installiert. Die Baracken waren völlig überbelegt, sodass sich bis zu 45 Häftlinge eine 3-stöckige Pritsche teilen mussten, die für etwa 15 Gefangene konzipiert war. Der kurze Schlaf war nur wenig erholsam. Man lag buchstäblich auf den Knochen der anderen Gefangenen. Die Capus, Handlanger der SS. Von besonderer Bedeutung für das Verständnis des KZ-Systems ist die Übertragung von Macht an sogenannte Funktionshäftlinge. Diese Capus, wie sie vermutlich in Anlehnung an das italienische Wort für Führer oder Offizier genannt wurden, hatten als Block- oder Stubenältester die Ordnung im Lager im Sinne der SS aufrechtzuerhalten. Dies versetzte sie einerseits in eine kaum vorstellbare moralische Auswegslosigkeit, andererseits bot es nicht nur die Möglichkeit zu überleben, sondern auch eine nahezu unbeschränkte Machtfülle. Viele Capus sind bei den Häftlingen ebenso gefürchtet wie die SS-Wachen. Capus haben dafür zu sorgen, dass die völlig entkräftigten Häftlinge stets im Laufschritt arbeiten und sie tun dies, indem sie schreien, schlagen und sie nicht selten auch totschlugen. Auf diese besonders perfide Weise herrscht die SS auch dann im Lager, wenn sie gar nicht anwesend ist. Die Funktionshäftlinge ihrerseits haben aber auch keine Wahl. Sie sind bei der Lagerführung direkt verantwortlich und können für Versäumnisse ebenso hart bestraft werden wie alle anderen auch. Außerdem müssen sie fürchten, im Falle der Aberkennung ihrer Privilegien von ihren Mitgefangenen umgebracht zu werden, was auch häufig geschehen ist. Die Sozialstruktur des Konzentrationslagers. Die SS sorgt mit Bedacht dafür, dass zwischen den Gefangenen kaum Solidarität entstehen kann. Zwar gibt es auch Beispiele für gegenseitige Hilfe und Beistand, aber in aller Regel entsteht durch die permanente Lebensgefahr eine Situation, in der alle gegen alle ausgespielt werden. Da der Einzelne im Lager zum permanenten Kampf um das nackte Überleben gezwungen ist, ist es nahezu unmöglich, anderen zu helfen. Nur wer auf eine politische Organisation oder eine andere gefestigte Gruppenidentität zurückgreifen kann, ist teilweise ausgenommen. So helfen sich beispielsweise kommunistische Häftlinge mit Hilfe von Untergrundorganisationen gegenseitig und versuchen Schlüsselpositionen der Häftlingsselbstverwaltung zu besetzen. Verschärft wird die Ungleichheit der Häftlinge zusätzlich noch durch die nach rassischen und anderen Kriterien der SS definierten Lagerhierarchie. An der Spitze stehen Deutsche, also arische Kriminelle, sogenannte Berufsverbrecher, gefolgt von politischen Häftlingen und anderen Ariern. Am Ende der sozialen Ordnung stehen die Juden. Die verschiedenfarbigen Winkel, die jeder Häftling auf der Brust tragen muss, kennzeichnen die Gruppenzugehörigkeit. Nur die Häftlinge an der Spitze dieser sozialen Ordnung haben eine gewisse Chance, vorläufig am Leben zu bleiben. Man muss einen Platz in einem der wenigen besseren Arbeitskommandos, wie zum Beispiel der Schreibstube, bekommen, um mehr als ein paar Wochen zu überstehen. Die graue Masse aller anderer Insassen verhungert, geht an Seuchen zugrunde und schuftet sich zu Tode, wird erschlagen oder vergast. Für die meisten gibt es keine Rettung. Das Sonderkommando. Das Sonderkommando des KZ Auschwitz-Birkenau ist ein besonderes Arbeitskommando von Häftlingen. Es besteht aus jüdischen Häftlingen des Vernichtungslagers, die dazu gezwungen werden, die Ermordung der Deportierten vorzubereiten, sie auszuplündern und ihre Leichen anschließend in den Krematorien zu verbrennen. Das Kalkül der KZ-Führung besteht dabei vor allem in der psychischen Schonung des eigenen Personals. Zugleich will es die Zeugenschaft des Massenmords verhindern, indem die Angehörigen des jeweiligen Sonderkommandos erschossen und immer wieder durch andere Häftlinge ersetzt werden sollen. Die ankommenden Menschen werden nach der Ankunft an der Rampe, nach der Selektion durch Ärzte, meist direkt zu den Gaskammern geführt. Dort werden sie von Häftlingen des Sonderkommandos empfangen, die sie beruhigen sollen. Bei der eigentlichen Ermordung in den Gaskammern ist das Sonderkommando nicht beteiligt. Das Giftgas Zyklon B wird vom SS-Personal angewendet. Nach der Ermordung müssen die Leichen aus den Gaskammern gebracht und verwertet werden. Dies bedeutet für die Häftlinge des Sonderkommandos, dass sie die Toten nach Wertgegenständen durchsuchen und die Goldzähne ausreißen müssen. Von den weiblichen Leichen werden auch die Haare abgeschnitten. Viele Häftlinge des Sonderkommandos halten dem psychischen Druck dieser Tätigkeit nicht stand. Sie begehen Suizid oder verlieren den Verstand. Mindestens ein Häftling ist bekannt, der sich mitsamt der Leiche, die er trug, in die Verbrennungsgrube stürzte, um sich so umzubringen. Die Selektion und Vergasung. Die meisten Opfer kommen in Auschwitz-Birkenau mit dem Zug an, oft nach tagelangen Reisen in Viehwaggons. Die ankommenden Gefangenen werden von einer Entladerampe zu Fuß ins Lager getrieben. Im Frühjahr 1944 wird ein Gleisanschluss direkt bis ins Lager zur neuen Rampe gelegt. Manchmal wird der gesamte Transport direkt in die Gaskammern geschickt. Meistens wird erst eine Selektion durchgeführt, bei der die Schwachen, Alten und Kranken von den Arbeitsfähigen nach Augenschein getrennt und zur Gaskammer geführt werden. Die Einteilung der Lagerärzte zur Selektion und die Leitung der Selektionen nimmt der Standortarzt Eduard Wirz vor. Aus diesen Selektionen war auch der für die grausamen Experimente berüchtigte Lagerarzt Josef Mengele beteiligt. Im damaligen Sprachgebrauch wird der Begriff Selektion noch nicht verwendet. Die Tätigkeit wird als Rampendienst bezeichnet, der Vorgang selbst als Aussortierung. Die Befreiung. Während der ganzen Jahre versucht die SS, ihr grausames Treiben geheim zu halten. Als im Juli 1944 sowjetische Truppen das weiter im Osten gelegene Lager Majdanek befreien, löst die SS das Lager Auschwitz auf. Damals leben dort etwa 155.000 Menschen. Die Hälfte von ihnen wird in andere Lager weiter im Westen gebracht. Auf den Todesmärschen nach Mauthausen, Sachsenhausen, Bergen-Belsen oder in andere Lager sterben die meisten von ihnen. In Auschwitz werden erst im November die Vernichtungsaktionen endgültig eingestellt. Noch im Oktober 1944 werden 40.000 Menschen vergast. Die anderen werden gezwungen, die Spuren der Vernichtungsmaschinerie zu beseitigen. Doch nicht alles kann zerstört werden. Brauchbares Material der Krematorien wird zu anderen Lagern im Westen transportiert. Mitte Januar 1945 beginnen die letzten Todesmärsche von Auschwitz in Richtung Westen. Auch die Wachmannschaften verlassen nun allmählich das Lager. Unter ihnen ist auch Josef Mengele. Als sowjetische Truppen am 27. Januar 1945 Auschwitz befreien, leben dort noch etwa 7.000 Häftlinge. Viele von ihnen sind so schwach, dass sie kurz nach der Befreiung sterben. Zahlreichen Schätzungen zufolge verlieren in Auschwitz zwischen 1,2 und 1,6 Millionen Menschen ihr Leben. Auschwitz ist so zum Symbol für die nationalsozialistische Endlösung der jüdischen Frage, ein Symbol der nationalsozialistischen Unmenschlichkeit und des Genozids. Nach dem Krieg wurden viele, die in Auschwitz Verbrechen begangen hatten, in Polen und Westdeutschland vor Gericht gestellt. Im Jahr 1947 wird der Auschwitzer Lagerkommandant Höss zum Tode verurteilt und exekutiert. Weitere 22 Deutsche werden zwischen 1963 und 1966 in Frankfurt für ihre Verbrechen in Auschwitz verurteilt. Auschwitz. Ort und Symbol der nationalsozialistischen Vernichtungsmaschinerie. Der Name der südpolnischen Stadt steht für den millionenfachen Mord an Juden, Sinti und Roma und Menschen, die nach der NS-Rassenideologie nicht zur Volksgemeinschaft gehörten. Auschwitz geht alle etwas an. Egal welchen Hintergrund man hat. Egal wie alt man ist. Zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar erklärt Kultusstaatsministerin Claudia Roth vorab. Zitat: Der 27. Januar steht für das millionenfache Leid der Menschen, die dem systematischen Vernichtungswillen des nationalsozialistischen Deutschlands zum Opfer fielen, aber auch für die Traumata der Überlebenden und ihrer Nachkommen. Heute, 79 Jahre nach der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz, befinden wir uns in einer Lage, in der die Erinnerung an das unvergleichliche Menschheitsverbrechen des Holocaust und seiner schrittweisen Ermöglichung in den Jahren zuvor mehr denn je lebendig gehalten werden muss. Mit dem Artikel 1 setzt unser Grundgesetz, das in diesem Jahr 75 Jahre alt wird, einen klaren Kontrapunkt zum Terror des nationalsozialistischen Deutschlands. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Diese eindeutige Verpflichtung auf den Schutz der Menschenwürde, und zwar der Würde jedes Menschen, unabhängig von seiner Religion, von seiner Herkunft, von seiner sexuellen Orientierung, bildet die Grundlage unseres demokratischen Gesellschaftsmodells. Wenn auch du dir diese Folge angehört hast, dann gehörst auch du zu den Zeitzeugen, die dazu beitragen, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät. Somit trägst auch du einen Teil der Flamme weiter. Wenn du den Podcast gerne unterstützen möchtest, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung auf zum Beispiel Spotify, Apple, Deezer oder anderen Plattformen freuen. Außerdem kannst du den Podcast gerne Freunden und Bekannten weiterempfehlen. In der nächsten Folge erwartet dich wieder ein spannendes Interview. Schalte das nächste Mal also auch wieder ein, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.